Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
Mein Name ist André Alper. Ich hoste hier den Fragen und Antworten Podcast auf omr.com. Wir versuchen hier, die ganzen schönen Fragen, die ihr uns auf verschiedensten Kanälen einschickt, möglichst gut für euch zu beantworten. Bei der Erarbeitung der Antworten helfen mir unter anderem der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Mein Name ist André Alper. Los geht's zu euren Fragen und Antworten. Viel Spaß, go!
Tobi hat uns gefragt: Ich bin in einem mittelständischen Unternehmen im Marketing angestellt, das hochwertige Wintergärten und Terrassendächer, also Premiumprodukte für die Zielgruppe Ü50, verkauft. Aktuell generieren wir pro Jahr ca. 6000 deutsche Endverbraucher-Leads. Darunter fallen tatsächlich alle Leads, also Cold- und Hot-Leads. Nun kam von der Vertriebsleitung die Frage, ob diese Zahl ausreichend sei oder ob wir mehr Leads generieren müssen. Uns fehlen da leider komplett die Erfahrungswerte. Wir können das also gar nicht einschätzen. Was sagt ihr? Ist diese Zahl an Leads viel, mittelmäßig oder sehr gering?
Hallo Tobi, vielen Dank für deine Frage, die du uns per E-Mail zugeschickt hast. Also insofern spannendes Thema, was du da sozusagen ranbringst. Also ich fand die Frage fast schon putzig in manchen Aspekten, sprich, ja, wie viele Leads sind gut? Also ich habe noch keinen Vertrieb gesehen, der gesagt hat, weniger Leads wäre mir lieber, weil Vertrieb will eigentlich immer mehr. Und ich kenne euren Markt nicht wirklich. Eigentlich hätte ich immer gedacht, dass man als Spieler am Markt ein Gefühl dafür hat, wie groß der Gesamtmarkt ist, und dann weiß man, wie viel Prozent man davon ungefähr ausmacht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich es nicht wüsste, anfangen zu gucken beim irgendeinem Bundesamt für Statistik und gucken, okay, wie viele Häuser gibt's denn, wie viele Leute in der passenden finanziellen Klasse gibt es, wie viele Inhaber von Wohnungen gibt es im passenden Alterskorridor, wie sind die sozusagen Eigentumsquoten, um mich dann irgendwie sozusagen zurechtrechnen, wie so eine Art Business Case, den oft so Unternehmensberatungen oder andere Firmen im Bewerbungsgespräch machen, also so eine Art Brain Teaser, und den auch häufiger mal und mit vielen Leuten machen und versuchen, mit echten Daten anzureichern und anzufüttern. Was letztendlich, die Frage ist ja ein bisschen, wie man die Leads ranschafft. Ich glaube, im Wesentlichen ist es wichtig, dass ihr macht ja jetzt so ungefähr so 100 Leads die Woche, ja, wenn ich das über den Daumen schlage und jetzt nichts irgendwie verpeilt habe. Also insofern, ich würde mal gucken, wie kriegt ihr eigentlich diese Leads? Kriegt ihr die über verschiedene Online-Marketing-Kanäle? Wie hoch sind eigentlich die Kosten pro Lead? Oder noch besser, also Kosten pro Conversion, also sprich, wie gut konvertieren die Leads, wenn die jetzt unterschiedlich gut sind, und verdient ihr immer noch was dran? Und letztendlich muss man sich eigentlich angucken, wie entwickelt sich die Kosten pro Conversion, pro Kanal, den man betrachtet. Also ich kriege die teilweise über Facebook, da kosten die halt, keine Ahnung, 30 Euro, und teilweise kriege ich sie über, keine Ahnung, Instagram. Nee, das passt natürlich bei der älteren Zielgruppe nicht, aber sagen wir, keine Ahnung, Native Advertising, und da kosten die mich 80 Euro pro Stück. So, in der Regel kann man ja, das sind ja meistens alles Geburtssysteme, also Paid Media, würde ich mal vermuten, worüber ihr die Leads ranholt, online. Da sind ja variable Kosten, das sind alles Geburtssysteme, das heißt, wenn ich mehr Geld biete oder bereit bin, mehr Geld zu zahlen, dann kriege ich auch mehr Leads. Insofern ist es relativ einfach, sozusagen wahrscheinlich mehr Leads zu bekommen. Wichtig ist nur, dass sozusagen die Kosten im Rahmen bleiben, dass man trotzdem noch was verdient, und zwar eben nicht pro Lead schaut, sondern im Idealfall einen weiterguckt pro Conversion. Und in meiner Meinung nach, solange die Conversion so ist, dass man die Kosten pro Conversion so sind, dass man noch reichlich dran verdient, dann kann man wahrscheinlich auch mehr machen. Jetzt ist immer noch die Frage so ein bisschen, ja, wie läuft das bei dem Produkt, was ihr macht? Das kann ich nicht so genau einschätzen. Ist das ein Produkt, wo man die Leute, sag mal, wo die eh schon, wo die eigentlich auf die Idee gebracht werden müssen? Mensch, wäre das nicht mal was? Es wird Winter, es wird kalt, willst du nicht einen Wintergarten dir bauen oder ein Terrassendach drüber stülpen, damit du da im Terrassendach, damit da so ein Herbst und Frühling irgendwie besser auf der Terrasse verbringen können, oder Wintergarten, damit du deine Terrasse ganzjährig nutzen kannst. man muss eben gucken, kann man die Leute auf diese Ideen bringen oder ist das tendenziell ein Produkt, da kann man eigentlich, das kann man eigentlich nur an Frau und Mann bringen, wenn die es eh schon suchen. So, und wenn die es eh schon suchen und sich dafür interessieren, dann ist natürlich das Erste, was ich mir angucke, Suchvolumina bei den Suchmaschinen. Die sind ja so freundlich und stellen ja Tools bereit, mit denen man für ihre Kunden, die dort Suchmaschinen Werbung schalten wollen, Suchvolumina für bestimmte Keywords herausgeben. Ich bin aktuell nicht so stark als Werbetreibender unterwegs, aber ein alter Kollege, der Matthäus Michalik von der Suchmaschinenagentur Klaneo aus Berlin, der war so freundlich und hat mal sozusagen die Tools angeschmissen für mich, damit ich deine Frage hier noch besser beantworten kann, als es ohnehin schon könnte. Und dann kann man ein bisschen fabulieren darüber, ja sozusagen, was möglich ist. Also wir hatten ja eben gesagt, ihr macht so 100 Leads die Woche, also so ungefähr 400 im Monat. Jetzt kann man mal gucken, was wird denn so gesucht im Monat? Und das ist nämlich das, was die Tools rauswerfen. So ein Keyword wie Wintergarten wird 50.000 Mal knapp gesucht im Monat. Wintergarten Berlin ungefähr 12.000 Mal. So, jetzt weiß man natürlich nicht, was suchen die Leute mit Wintergarten. Das ist eine sozusagen sogenannte short-headige Suche. Also sprich, die suchen relativ unspezifisch, können vielleicht auch noch nicht artikulieren, was sie suchen, merken vielleicht erst nach dem ersten Eingeben der Suche, Mensch, ich habe das zu allgemein eingetippt, ich muss das irgendwie konkreter eintippen. So, und jetzt mit im Wintergarten-Kontext ist die dritthäufigste Suche, ich habe da so eine freundliche Liste von oben nach unten sortiert, die dritthäufigste Suche ist zum Beispiel Wintergartenkosten. So, und wenn ich sowas höre und ich verkaufe Wintergärten, dann weiß ich ganz genau, Mensch, das ist tatsächlich jemand, der hat Bock da drauf. So, und diese Suche Wintergartenkosten als Keyword, die wird 5.400 Mal jeden Monat gesucht. Und ich finde, das ist schon extrem passend. Also mein Gefühl wäre, von diesen 5.400, die das suchen jeden Monat, jeder könnte von denen ein ordentlicher, guter Lead sein. So, jetzt kann man das vergleichen mit den 400, die ihr kriegt. Und da sieht man, da ist grundsätzlich Puffer nach oben. Weiteres Keyword, was mir hier auffällt, ich habe Terrassendach-Leads, Dachterrassen-Leads und Suchvolumina jeweils in der Liste vor mir so und lese nochmal ein paar andere, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was da alles noch so wäre. Wie gesagt, bei Wintergarten, das sind zwar 50.000 Suchende, aber dort weiß man natürlich nicht, wollen die wirklich einen Wintergarten kaufen oder wollen die wissen Designideen oder Inneneinrichtungsideen, da muss man immer sehr diskontieren. Deswegen, ich finde es am wichtigsten, sich bei so einer Fragestellung immer diejenigen Keywords anzugucken, die wirklich am nächsten dran sind. Oder zum Beispiel Wintergartenpreise wird 2.900 Mal jeden Monat gesucht. Wintergartenbausatz, also ja, die wollen sich auch einen Wintergarten bauen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr preislich da sozusagen in Frage kommt. Als preisliche Alternative wird 2.400 Mal gesucht. Wintergartenanbau 1.900 Mal. Wintergarten kaufen 1.600 Mal. Also ich würde sagen, mehr on point geht's eigentlich gar nicht. Dann sieht man, okay, wir haben jetzt diese Keywords, die wir gerade da zusammengenommen, einmal sozusagen runtergelesen haben. Das sind jetzt nur die Wintergarten-Keywords. Da sind wir schon bei irgendwie, die ich so schnell finde, sind wir auf jeden Fall schon mal bei 20.000 Suchen im Monat. So, dann können wir weiter zu Terrassendach übergehen. Zum Beispiel wird gesucht Terrassendach 18.000 Mal, Terrassenüberdachung freistehen 4.400 Mal. Terrassendachbeschattung, ja, da gibt's immer noch 500 Mal. Das heißt, da gibt's ratzfatz nochmal Keywords für nochmal so 20.000 Suchen. Ja, wir versuchen ja, wie gesagt, alles übers Knie zu schlagen, dass du ein bisschen eine Größenordnung hast. Also Wintergarten haben wir gesagt, gibt's vielleicht 20.000 spannende Suchen. Terrassendach wahrscheinlich auch nochmal 20.000 spannende Suchen. Dachterrasse gibt's auf dem reinen, sagen wir mal, breiten Keyword gibt's 12.000 Suchen. Dachterrasse bauen, was glaube ich schon dann eher eben nah dran ist an dem, was ihr macht, 720 Suchen. Also in der Summe bei Dachterrasse gibt es nicht so viele Suchen. Man müsste auch gucken, das waren jetzt sozusagen drei Synonyme, die uns irgendwie gleich eingefallen sind, dass die Sinn machen. Da gibt es auch noch viele, sagen wir mal, longtailigere Suchen, aber die sind relativ, ja, muss man sich einfach Stück für Stück angucken. Dachterrasse Inspiration, Dachterrasse auf Garage, Dachterrasse Genehmigung. Das sind natürlich jetzt nicht immer alles Keywords, die perfekt passen, aber muss man sich einfach angucken, passt das oder nicht. So, bei der Dachterrasse kommen auf jeden Fall nochmal so 5.000 Keywords dazu. Das heißt, summa summarum komme ich auf so ungefähr 45.000 relevante Suchen im Monat. Und wenn ihr davon 400 abfischt, jetzt nur bei Google, nur bei dem Thema, dann heißt das, dass im Prinzip da 1% von dem Markt aktuell beackert. Es ist natürlich nicht gesagt, dass jeder von den Leuten jetzt unbedingt direkt Bock hat zu kaufen, aber die sind schon echt, finde ich, extrem nah dran. Insofern, ich glaube, es würde Sinn machen, also es scheint jetzt sozusagen von dem her, was ich bisher weiß über das Thema, durchaus möglich zu sein, da eine ganze Menge mehr Leads reinzuholen. Und man kann ja immer auch sagen, wie gesagt, die Suchmaschinen-Marketing-Bemühungen sind eigentlich immer relativ nah an der Transaktion. Insofern wären das wahrscheinlich gar nicht so kalte Leads, die man dort reinholt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall spannend und möglich, dort allein über Suchmaschinenmarketing mehr Leads reinzuholen. Und ja, was ich mir auf jeden Fall gucken würde, wenn du gute, Methoden hast, wie du die Leute von einem Lead dann in Sell generierst, mir dann auf jeden Fall auch Social Media Marketing oder Social Media Advertising anzugucken und Native Advertising, um dann eben sagen, hier, weiß ich was, die neuesten Wintergarten- und Dachterrassentrends für Wohnungseigentümer 2019. So. Und wenn man dann quasi da einen schönen Artikel zu hat, dann kann man damit, glaube ich, ziemlich gut auf Facebook oder auf Native Advertising sozusagen Anbietern da Werbung schalten für. Und ich glaube, da werden auch sicherlich gute Leads bei rumkommen, die man dann im nächsten Schritt dazu bewegt, mal zu gucken, was denn ein Wintergarten in ihrem Fall kosten würde oder eine Dachterrassenüberdachung. Also insofern, Tobi, coole Frage. Ich hoffe, es hilft dir weiter und du siehst, es ist nicht nur, dass der Vertrieb mehr will, was sozusagen das Offensichtliche ist, sondern ich glaube, dass es durchaus noch möglich, eine ganze Menge mehr zu machen. Viel Erfolg bei euren Bemühungen, Tobi.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich hoffe, ihr seid schon alle hyper und habt Flugzeuge im Bauch, denn es ist wieder soweit. Am 11.9., also der 11. September, am Abend des ersten Demexco-Messetages also, ist wieder im Bootshaus in Köln die OMR Aftershow Party. Mit dabei ist wie immer natürlich Oli P., klar, ist gesetzt, aber auch zum Beispiel Who the Fuck is HP Baxter, die Drunken Masters sind dabei und auch sonst noch ein grandioses Line-Up, wo man auf jeden Fall auftauchen sollte. Und damit ihr danach auch sicher nach Hause kommt, haben wir natürlich auch wieder Audi als Partner dabei, die mit einem Shuttle-Service euch in 7 Kilometer Umkreis vom Kölner Bootshaus nach Hause fahren. Viele gute Gründe also zur OMR Aftershow am Abend des ersten Demexco Messetages zu kommen. Dementsprechend sichert euch jetzt ein Ticket auf omr.com/aftershow. Knut hat uns gefragt, ich möchte 3 verschiedene Google AdWords Bidding Tools gegeneinander testen. Das Problem dabei, Google Experiments kann nur 2 parallel laufen lassen. Das bedeutet, ich muss immer 2 laufen lassen und dann nacheinander jedes Tool so austauschen, dass ich alle Paarungen einmal habe. Außerdem sollen die Tests signifikant sein und müssen daher ca. 8 Wochen laufen. Das würde bedeuten, die Testdauer läge bei 3x2 Monate, also 6 Monate. Wie würdest du das Thema angehen?
Hallo Knut, vielen Dank für die Frage, die du über den Slack-Space von AskOMR, den Slack-Channel von AskOMR gestellt hast. Dort gibt es eine ganze Menge Online-Marketing-Leute, die sich gerne über Dinge unterhalten rund um Online-Marketing. Außer dem direkten Fragen einsenden gibt es da manchmal auch Diskussionen. Insofern ist der Slack-Channel von AskOMR auf jeden Fall immer ein spannender Weg, eine Frage zu stellen. Zu deiner Frage. Wir müssten erstmal gucken, dass wir klarstellen, wie eigentlich die Rolle eines Bidding-Tools im Erfolg der Google- oder Suchmaschinenwerbungsbemühungen ist. Und ich glaube, der Erfolg von den eigenen SEA-Bemühungen besteht eigentlich aus 3 Teilen, der Kontenstruktur, dem Geschäftsmodell und dem Tool. Das heißt, man muss eben ganz klar sagen, das Tool ist nur ein Faktor in einer komplexeren Gleichung. Und bei den Kontenstrukturen, da gibt es dann wieder ohne Ende Sachen, die ja Variationen reinbringen können. Ja, wie groß ist der Longtail, wie nischig ist das Thema, wie international ist das Thema, worum man sich da in dem Fall kümmert. Insofern, das Tool ist nur ein Teil der Mischung und es kann eben sein, dass es eben nicht mal der größte Teil der Mischung ist, sondern vielleicht auch der kleinere. Und das hängt so ein bisschen auf den konkreten Fall drauf ab, also vom konkreten Fall ab und kommt drauf an, wie man so schön sagt, als Standardantwort für viele Dinge. Insofern, wie groß die Bedeutung des Tools ist, in der SEA-Herausforderung, vor der ein Unternehmen steht, ist erstmal unklar. So, dann können wir reingehen und gucken, was macht eigentlich so ein Bidding-Tool? So ein Bidding-Tool soll Leuten helfen, soll Unternehmen helfen, die Gebote dynamischer anzupassen oder eben ja, anzupassen, sodass es eben so händische Detailarbeit erspart oder eben ja, entweder effizienter macht oder eben ja, mehr Arbeit durch die gleiche Menge Personen machen lässt und ohne im Idealfall dabei an der Qualität zu leiden. So, und jetzt ist es so, dass eben die Tools unterschiedlich stark sind. Die haben sozusagen meistens unterschiedliche Stärken und Schwächen, wenn man die sich anschaut. Die meisten, manche sind besser im Head, also sprich in den Suchen, die sehr, sehr häufig gesucht werden, aber eben unspezifisch sind oder unspezifischer sind oder sein können. Und manche sind eher stark im Longtail, also den Suchen, die selten gesucht werden, aber von denen es halt sehr, sehr viele gibt. So, und jetzt muss man eben gucken, ein bisschen auch, wie ist der Werbetreibende aufgestellt. Hat er überhaupt genügend Conversions, damit man die Gebote sehr gut anpassen kann im Longtail? Das ist so ein bisschen die Kernherausforderung bei diesen Tools, wenn die Longtail automatisiert gut managen sollen. Im Head ist es so, dass der Erfolg von dem Bid-Management hängt eigentlich im Wesentlichen davon ab, inwiefern man Informationen, die man hat, den Erfolg des Bietens beeinflussen, wie gut kann man die eigentlich ins Tool zurückspielen. Ein ganz einfaches Beispiel, damit man es versteht. Nehmen wir an, ich bin der letzte von 5 Anbietern, der Flüge an eine bestimmte Location anbietet und aus irgendeinem Grund gibt es jetzt einen höheren Run auf diese Location und von einmal scheppert's bei mir, weil eben alle nur noch bei mir kaufen. Oder ich gucke mir den relativen Preisabstand an. Nehmen wir an, ich verkaufe ein Produkt, was auch 10 andere Händler verkaufen und aus irgendeinem Grund hat mein Pricing-Team die Möglichkeit gehabt, das Produkt 10 Euro günstiger anzubieten und das läuft eben automatisiert in die Systeme und von einmal konvertiert halt mein Produkt wie blöde, ja, weil der relative Preisabstand geringer geworden ist. Also das heißt, bei mir ist es viel, viel günstiger und dann ist eben die Frage, wie gut schaffe ich eigentlich diese zusätzlichen Informationen, die meinen Erfolg des im SEA ausmachen, wie gut schaffe ich die eigentlich zurück zu spielen in das Tool, damit das damit eigentlich arbeiten kann. Und man muss eben auch genauso sehen, sobald irgendwo ein Fehler ist auf der Webseite, also keine Ahnung, irgendwas ist an der Usability nicht mehr so gut wie vorher, ja, peng, sind alle Conversions kaputt und dann geht eben auch noch das Bid-System durcheinander. Insofern, es ist nicht ganz ohne mit diesen Bid-Management-Tools sozusagen da das richtige Setup zu finden, auch wenn die sicherlich in vielen, vielen Konstellationen eine vernünftige Beimischung sind zu dem, was man tut. Ich glaube, Google Experiments ist wahrscheinlich nicht das Tool, was du meinst, sondern das, was du vermutlich meinst, nennt sich Campaign Experiments, weil es gibt noch ein anderes Tool, was Google Experiments heißt und das ist was ganz anderes. Das geht eher in eine Kunstrichtung, wenn ich mich recht entsinne. Also insofern Campaign Experiments, das ist sozusagen das Tool, was man erwägen könnte, für so ein AdWords Bidding Tool Vergleich zu nutzen. Ich glaube, sozusagen jetzt in deinem Beispiel, was ich wahrscheinlich machen würde, wäre 2 Tools gegeneinander zu testen. Und dann würde ich eben auch gucken, sind eigentlich die Unterschiede größer überhaupt, also sind die überhaupt relevant? Ja, also unterscheidet sich das überhaupt? Also wenn der Unterschied nicht groß genug ist, dann ist halt auch der Vergleich nicht so beeindruckend. Und wahrscheinlich würde ich dann gegen das Gewinner-Tool, wenn die Unterschiede groß genug sind, dann eben das dritte Tool testen. Damit wäre man auf jeden Fall eine Iteration kürzer. Wenn es die Gefahr gibt, dass es saisonale Effekte gibt, die stark sind, dann muss man wahrscheinlich, so wie von dir angedacht, jedes Tool gegen jedes Tool testen. Was ich mir auch nochmal anschauen würde, da muss man mal gucken, ob das mit dem Google Campaign Experiments möglich ist, ob man sozusagen auf verschiedene, also irgendwie sozusagen sein Produkt- oder Dienstleistungsportfolio unterteilen kann. Also in dem einen Land lässt man Tool A und Tool B gegeneinander laufen, im zweiten Land Tool B gegen Tool C und im dritten Land Tool C gegen Tool B. Oder vielleicht kann man sozusagen diese Tests laufen lassen auf unterschiedlichen Marken. Marken oder auf unterschiedlichen Sortimenten oder auf unterschiedlichen AdWords-Konten, sodass man dann eben parallel diese Tests laufen lässt, die parallelisiert und somit damit die Gesamtlaufzeit des Tests verkürzt. Und wenn man die parallel die Sachen macht, kann man sich ja auch sicherlich angucken, wie gut die Uplifts sind, wie gut sozusagen das ist, was das Bidding-Tool in dem Fall mehr rausholt. Aber wie gesagt, nochmal die Erinnerung meines ersten Punktes, den ich zu dem Thema machen wollte. Man muss wirklich gucken, in dem Geschäftsmodell, in der sozusagen Wettbewerbssituation und in der Kontenstruktur, mit der man da gewählt hat, welche Rolle und wie groß ist dort die Rolle von dem Tool. Das kann groß sein, muss aber nicht. Und es gibt viele Fälle, wo ich eben sehe, dass das Tool gar nicht der größte Hebel ist, an dem man ansetzen kann. Insofern in jedem Fall testen, gucken und vielleicht hilft's und wird besser. Viel Erfolg!
Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com/askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag AskOMR. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. podstars@omr.com.